Wir wollen uns in diesen Tagen befassen mit dem Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist einer der schwierigeren Briefe oder Bücher in der Bibel. Ich habe ihn, soviel ich weiß, noch nie ganz besprochen. Ich verspreche auch nicht, dass wir in diesen Tagen durchkommen, aber wir wollen uns einmal daran wagen. Der Hebräerbrief wirft einige Fragen auf, sobald wir zu beginnen lesen. Denn zu Anfang finden wir weder, was wir so oft bei anderen Schriften aber finden, bei Briefen besonders, da erfahren wir, wer hier schreibt und wer hier angesprochen ist. Beides fehlt uns hier. Und das verwirrt uns etwas. Wir wissen nicht genau, wo wir dran sind. Wir sind dankbar für diesen Brief. Inzwischen haben viele Gotteskinder ihn zu schätzen gewusst. Es gab eine Zeit, wo Menschen nicht so klar darüber waren, ob er zur biblischen Zahl von Büchern gehören sollte. Aber ich glaube, die Gemeinde Jesu ist sich darüber im Klaren, dass er durchaus zu Gottes Wort gehört. Wir würden sehr viel in der Tat entbehren, hätten wir nicht dieses Teil des Wortes Gottes. Aber kurz etwas nun zum Verfasser. Nein. Kurz etwas zum Verfasser und zu den ersten Empfängern des Briefes, zur Adresse. Also, wer könnte der Verfasser sein? Er ist hier nicht genannt, weder am Anfang noch am Ende. Aber aus dem Brief können wir einiges über ihn erfahren. Und das wollen wir versuchen zu sammeln. Erstens, er ist wahrscheinlich ein Jude, ein Hebräer selbst. Er müsste das nicht sein, aber die Art und Weise, wie er spricht, die Art und Weise, wie er die Bibel kennt, das könnte auch ein Heide gewesen sein, der Christ geworden war, aber die Art und Weise, wie er vorgeht, scheint doch eher die Art eines Hebräers zu sein, eines Juden zu sein. Und es liegt nahe zu glauben, dass er ein Jude war. Aus dem Brief erkennen wir, dass er den Lesern bekannt ist. Es ist nicht jemand, der den Lesern fremd ist und nun einen Brief schreibt. Wir haben solche Schrift, zum Beispiel der Kolosserbrief. Die Kolosser sind dem Apostel nicht alle bekannt. Er ist ihnen zum Teil fremd. Sie wissen über ihn, aber man kennt sich nicht persönlich. Das gibt es. Die Evangelien wurden geschrieben an Menschen, die nicht immer bekannt waren. Matthäus hat an Juden geschrieben, aber er hat keine besonderen Leute wahrscheinlich im Auge gehabt. Hier aber haben wir einen Brief, wo der Schreiber die Leser persönlich kennt. Das ergeht aus dem Brief besonders am Ende. Er kennt sie wohl und die Leser kennen ihn. Er scheint in gewissem Sinne zu ihnen zu gehören, wenn sie das Ende des Kapitels des Buches aufschlagen, Vers 19, dann scheint es, als ob er eigentlich zu ihnen gehört. Er hofft, dass er ihnen wieder geschenkt wird, heißt es in Vers 19, als ob er zu ihnen gehört, eine Zeit lang weg war, abwesend war und wieder gleichsam nach Hause kommen will. Also er scheint zu ihnen zu gehören. Auf jeden Fall ist er ihnen so bekannt, dass er dort durchaus zu Hause sein würde, wenn er dorthin käme. Aber eines ist klar, er ist nicht ein Apostel ersten Ranges. Was ist ein Apostel? Das Wort Apostel kommt im Hebräerbrief vor, und zwar in Kapitel 3. Dort wird Jesus ein Apostel genannt. Was ist ein Apostel? Ein Apostel oder das Wort Apostel ist ein Fremdwort. Wir haben ja viele Wörter in der deutschen Sprache, die kommen fast direkt aus anderen Sprachen. Wir können entweder Rundfunk oder Radio sagen. Rundfunk ist unser deutsches Wort, Radio ist ein Fremdwort. Wussten Sie übrigens, dass Fenster ein Fremdwort ist? Das hat sich so eingebürgert, das empfinden wir als ein deutsches Wort. Aber es ist sehr ähnlich dem französischen Fenêtre verwandt. Die Franzosen lassen ja oft das S weg, wie bei Hôpital oder Hôpital, das nicht Hospital, sondern das S lassen sie weg und in anderen Wörtern auch. Also Fenster ist eigentlich ein französisches Wort. So gibt es andere Wörter, die wir einfach übernommen haben aus anderen Sprachen. Das ist nicht verkehrt, nur ist es oft eine Hilfe, wenn wir wissen, was das Wort dort bedeutete. Manchmal nimmt das Wort eine andere Bedeutung an, wenn wir es übernehmen. Und dann vergessen wir, wie es früher lautete oder was es früher bedeutete. Das Wort Apostel kommt vom Griechischen. Und das griechische Wort lautet Apostolos. Wir haben es etwas abgekürzt und ein O in ein E verwandelt und nun haben wir Apostel. Ein Apostolos war jemand, der auf die Seite genommen worden war und mit einem besonderen Auftrag versehen war. Also ein Bote mit einer besonderen Botschaft, mit einem besonderen Auftrag versehen. Das Wort Apostel wird verschieden gebraucht in der Bibel. Es können Menschen sein, die einfach geschickt werden für irgendeinen Auftrag. Es kann der Sohn Gottes sein, der vom Himmel geschickt wird in diese Welt, um das Heil zu erwirken für uns. Es kann der Heilige Geist sein, so im ersten oder zweiten Petrusbrief. Der Heilige Geist wird vom Himmel gesandt wie ein Apostel. Es kann jemand aus einer Gemeinde sein, der geschickt wird, abgesandt wird. So im Philipperbrief oder im zweiten Korintherbrief. Es kann aber einer der ersten Jünger sein, die Jesus hatte. Und so verstehen wir das normalerweise, das Wort. Jesus hatte, sagen wir, 12 Jünger oder Apostel. Allerdings ist noch ein großer Unterschied zwischen Jünger und Apostel, obwohl beide eine Person sein können. Ein Jünger ist ein Nachfolger, ein Schüler. Jesus ruft Menschen zuerst in seine Nachfolge. Und so sind sie seine Nachfolger, seine Schüler, seine Jünger. Aber während sie in der Schule sind, ihm nachfolgen, werden sie zu Gesandten. Sie kommen ihm nach und werden vor ihm hergeschickt. Er schickt sie voraus, heißt es, denn er will dorthin kommen, wo sie hingehen. Später, wenn Jesus gen Himmel gefahren ist, schickt er sie wieder hinaus. Aber wo sie hingehen, da geht er wieder hin. Sie tragen seinen Namen und er kommt dorthin im Geiste. Ein Apostel ist also einer, in diesem Sinne, der seine Botschaft unmittelbar von Jesus Christus bekam und von Jesus Christus gesandt wurde. Diese Apostel nennen wir die Apostel ersten Ranges oder Paulus nennt sie solche, die das Fundament der Gemeinde gelegt haben. Paulus gehört auch zu ihnen. Und eigentlich sollten wir auch Jakobus, den Bruder des Herrn, den Halbbruder des Herrn, zu ihnen zählen, also 14. Aber mehr gibt es wohl nicht. Diese wenigstens werden in der Heiligen Schrift Apostel genannt, in diesem ersten Sinne. Aber es gab noch andere Apostel. Das waren solche, die auch gesandt wurden. Wir nennen sie heute Missionare. Das Wort Missionar bedeutet fast dasselbe wie Apostel, nur kommt es dieses Mal auch als Fremdwort aus dem Lateinischen, wo Missio auch senden heißt. Ein Missionar ist auch ein Gesandter. Und wir reservieren das Wort Missionar für diese Männer, die heute hinausgehen, wie die Apostel damals, um das Evangelium zu verkünden, Gesandte Jesu. Nur nicht, verstehen wir sie nicht als solche, die ihre Botschaft direkt von Jesus Christus ganz neu heute bekommen, sondern die Botschaft liegt vor in der Bibel. Solche Missionare, oder damals werden sie in der Bibel auch Apostel genannt, waren zum Beispiel Barnabas, Silas, Timotheus, Titus und andere. Die waren Apostel. Dieser Mann, der den Hebräerbrief schreibt, ist eher mit der zweiten Gruppe zu vergleichen. Er gehört nicht zur ersten Gruppe. Warum nicht? In Kapitel 2 lesen wir, besonders in Vers 3, er selbst spricht von solchen, die die Botschaft von Jesus Christus gehört hatten, und er gehört nicht zu ihnen. Er gehört zu einer zweiten Reihe von Botschaftempfängern. Er spricht dort, er erwähnt dort drei Reihen gleichsam. Die erste Reihe, da ist nur einer in dieser Reihe, der ist Jesus Christus. Er hat die Botschaft vom Heil in diese Welt gebracht und in dieser Welt verkündet. Und er hat es denen gesagt, die ihn hörten, sagt der Schreiber hier. Also da haben wir die zweite Reihe, aber die erste Reihe der Empfänger der Botschaft. Nach Jesus Christus die erste Reihe der Empfänger. Zu dieser ersten Reihe gehört er selbst nicht. Er gehört zur nächsten Reihe. Er hat seine Botschaft von denen bekommen, die Jesus hörten. Also er ist nicht ein Apostel ersten Ranges. Er sagt, dass als die erste Reihe der Empfänger von Jesus Christus die Botschaft bekam und diese Apostel die Botschaft weitergaben, dann hat Gott diese Botschaft, diese Verkündigung bestätigt mit Wundern und Zeichen. Also auch das gehört nicht zu seinem Leben. Er ist nicht ein Wundertäter. Es handelt sich hier also nicht um Paulus oder einen der anderen Apostel ersten Ranges. Manchmal ist Paulus dieser Brief zugeschrieben worden, aber das wird wohl nicht der Fall sein. Man weist auch darauf hin, dass die Sprache in diesem Brief eigentlich nicht zu Paulus gehört, obwohl der Inhalt in großem Maße von Paulus stammen könnte, so dass einige Theologen gemeint haben, ein Schüler von Paulus müsste ihn geschrieben haben. Das wäre nicht unmöglich, nur wissen wir das nicht. Aber Paulus selbst ist es bestimmt nicht gewesen. Es ist auch nicht Timotheus. Warum nicht? Nun, Timotheus wird in der dritten Person erwähnt, im letzten Kapitel, in den letzten Versen. Die Leser sollen wissen, dass Timotheus aus dem Gefängnis, aus der Gefangenschaft entlassen ist. Also, er ist nicht der Schreiber, sondern Timotheus ist ein anderer als der Schreiber. Also, es sind verschiedene, die ausscheiden. Wir merken, dass dieser Schreiber immer wieder wir sagt. Normalerweise, wenn jemand in der Bibel wir sagt, dann meint er nicht wie ein König wir früher sagte oder wie ein Schreiber manchmal wir sagt, sondern er meint wirklich ich und noch einer oder mehr, andere mehr. Das heißt, die Mehrzahl ist eine echte Mehrzahl. Allerdings in diesem Brief könnte es sein, dass der Schreiber sich selbst als einzelne Person, als Schreiber in der Mehrzahl erwähnt. Das wäre dann allerdings eine Ausnahme. Wenn wir diese Ausnahme nicht gestatten, dann müssen wir sagen, dass er zu einer Gruppe gehört. Das ist auch bei Paulus so. Paulus schreibt ja auch seine Briefe in Gegenwart anderer Freunde, Sosthenes oder Timotheus und so weiter. Er selbst schreibt den Brief, er ist der Autor, aber er bezieht andere ein in sein Schreiben, besonders in seinen Grüßen. Und es kann sein, dass mit diesem Hebräerschreiber andere da sind, die dieses Anliegen teilen und hinter ihm stehen und für ihn beten, ihn gleichsam begleiten, während er seinen Schreiben richtet an diese ersten Empfänger. Der Schreiber ist jemand, der die ersten Apostel gekannt hat. Auch das ergeht aus dem Anfang von Kapitel 2. Denn er hat seine Botschaft gehört von denen, die von Jesus hörten. Auch die Leser waren solche, hatten ihre Botschaft wohl von denen gehört, die die Botschaft von Jesus Christus bekommen hatten. Er ist ein Freund von Timotheus, das ergeht aus dem letzten Kapitel. Er kennt Timotheus gut und freut sich, dass er frei geworden ist und will mit Timotheus dorthin reisen, wo der Brief hinkommen soll. Dieser Schreiber ist jemand, der sehr, sehr gut Griechisch kennt. In der Tat ist dieser Brief oder stellt er das beste Griechisch dar, das wir im Neuen Testament haben. Er ist also jemand, der sehr sprachgewandt ist. Er ist ein guter Argumentierer. Er kann sehr gut Argumente, Gründe anführen und überzeugen. Was er sagt, überzeugt. Und das tut er mit der Schrift. Immer wieder kommt er mit der Heiligen Schrift. So und so steht geschrieben. Wir wissen nicht, wer es war, aber man hat immer wieder Vermutungen angestellt. Nebst Paulus und Barnabas und anderen ist auch von Luther Apollos genannt worden. Und es gibt eine Reihe von Auslegern, die sagen, möglicherweise hat Luther recht gehabt. Aber wir wissen es dennoch nicht. Aber Apollos scheint noch am besten zu dem zu passen, was wir aus diesem Brief erfahren in Bezug auf den Schreiber. Aber lassen wir das und gehen wir über zur Adresse. An wen ist dieser Brief gerichtet? Wo geht er hin? Nun, der Brief trägt schon eine entsprechende Überschrift. Allerdings stammt diese Überschrift nicht aus dem Brief selbst. Er ist dem Brief hinzugefügt worden. Und eigentlich müssen wir zugeben, die Überschrift ist nicht Gottes Wort. Gottes Wort beginnt mit dem ersten Vers, nicht mit der Überschrift. Und es kann sich fragen, ob die Überschrift überhaupt stimmt. Die Überschrift scheint nach sorgfältigem Studium der Geschichte und des Briefes aus dem Inhalt hervorzugehen. Das heißt, jemand hat aus dem Brief geschlossen, dass er an hebräische Christen gerichtet war. Aber das ist nicht ganz so selbstverständlich. Wahrscheinlich ist es schon, es scheint immer wieder so, als ob die Leser bzw. die ersten Empfänger Juden waren. Nur haben wir hier einige Schwierigkeiten. Der Brief ist ja nicht einer der ersten, von den Schriften des Neuen Testaments, die geschrieben worden sind. Das heißt, er ist nicht einer der ersten Schriften. Eine der ersten Schriften ist der Jakobusbrief und der erste Thessalonicher Brief und der Galaterbrief. Das sind mit die ersten Schriften, die wir haben im Neuen Testament, das heißt chronologisch gesehen. Der Hebräerbrief gehört eher zu einem der letzten Schriften, die dem Neuen Testament beigefügt wurden. Die letzte Schrift ist natürlich die Offenbarung. Aber der Hebräerbrief könnte einer der letzten sein, kurz vor der Offenbarung. Das heißt nicht zeitlich, sondern es ist möglich, dass der Hebräerbrief kurz vor dem Fall Jerusalems geschrieben wurde. Weiß jemand, ab und zu ist es vielleicht eine Hilfe, ein bisschen ins Gespräch zu kommen, weiß jemand, wann die Römer Jerusalem einnahmen? Das heißt in dem Sinne, dass sie eine Revolte dort unterdrückten und Jerusalem in starkem Maße zerstörten. 70 nach Christus, nach unserer Zeitrechnung. Die ist nicht ganz genau, aber wir gebrauchen sie immerhin. 70 nach Christus, etwa 67 oder 68, entstand eine große Revolte in Palästina und das kulminierte, das heißt, kam zum Höhepunkt im Jahre 70, als Titus, der spätere Kaiser, Jerusalem einnahm bzw. die Revolte unterdrückte. Wenn dieser Brief im Jahre 70 wurde dann der Tempel zerstört. Das war nicht der Wunsch des Generals. Er hatte verboten, den Tempel zu zerstören, aber ein Soldat scheint eine Fackel reingeworfen zu haben. Das fing Feuer Und bevor man das Feuer löschen konnte, war eine ganze Menge zerstört. Man hat es wohl auch gar nicht zu löschen versucht. Aber da hat sich erfüllt das Wort unseres Herrn. Und so gänzlich wurde der Tempel zerstört, dass nicht ein Stein auf dem anderen stehen blieb, sodass es schwer gewesen ist, zu wissen, wo der Tempel überhaupt stand. Heute kann man das einigermaßen ausfindig machen. Ein Teil der Einfangmauer ist noch da, die Westmauer, aber vom Tempel selbst stimmt, was Jesus sagte, nicht ein Stein auf dem anderen geblieben. So tüchtig wurde der zerstört. Aber wenn dieser Brief nach diesem Ereignis geschrieben worden wäre, müssten wir wohl erwarten, dass irgendwie Bezug darauf genommen wäre in diesem Brief. Und da scheint nichts davon der Fall zu sein in diesem Brief. Einige Ausleger sind aber der Meinung, das hat nichts zu sagen. Ich persönlich bin aber doch der Meinung, dass einige Stellen annehmen, dass ein gewisser jüdischer Gottesdienst immer noch praktiziert wird in Jerusalem. Das setzt voraus, dass der Tempel steht. Das heißt, wir müssten die Zeit, die Abfassungszeit des Briefes vor 70 ansetzen. Aber nicht allzu lange davor. Also Ausleger nehmen im Allgemeinen an, etwa 67 vielleicht in dieser Zeit. Also nach dem Tode von Paulus, denn von ihm ist auch nicht die Rede, obwohl von Timotheus, dem Mitarbeiter von Paulus, die Rede ist. Timotheus scheint also allein auf der missionarischen Bühne da in jener Zeit zu sein. Paulus scheint also gestorben zu sein, Timotheus ist noch da. Aber der Tempel ist auch immer noch da. Also in dieser Zeit etwa. Es ist also möglich, dass es Juden waren, aber das müsste nicht der Fall sein. In dieser Zeit, 67 nach Christus, haben wir wohl fast keine Gemeinden mehr außerhalb von Palästina, die noch rein jüdisch waren. Vielleicht im Norden von Ägypten, in Alexandrien, wo es sehr, sehr viele Juden gab. Ich weiß nicht, ob in Rom eine Gemeinde von Juden gewesen sein könnte. Die Christen in Rom scheinen in verschiedene Gemeinden aufgeteilt worden zu sein. Rom war ja eine sehr große Stadt schon damals. Und schon zur Zeit der Abfassung des Römerbriefes selbst sind die Christen offenbar in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Es ist nicht unmöglich, dass eine dieser Gruppen rein jüdisch war und dass der Schreiber hier an eine solche Gruppe schreibt. Man hat angenommen, dass der Brief nach Rom ging, aus verschiedenen Gründen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber interessant ist, dass der Brief, das heißt von heute in der Forschung, wissen wir, oder was uns zur Verfügung steht, ist, dass die erste Bekanntschaft mit dem Brief in Rom ist. Der erste, der von diesem Brief zu wissen scheint, ist jemand, ein Prediger namens Clement aus Rom. Aber das müsste nichts weiteres zu bedeuten haben, aber das könnte darauf hinweisen, dass der Brief nach Rom geschickt worden war. Ich glaube nicht, mit anderen Auslegern, dass der Brief nach Palästina selbst ging. Denn in Palästina wären meines Erachtens zu viele Menschen gewesen, auch zu dieser Zeit noch, die Jesus Christus persönlich selbst gehört hatten. Ob in Judäa, in Jerusalem oder im Norden, in Galiläa. Und ich glaube nicht, dass der Brief an eine jüdische Gemeinde in Palästina selbst ging. So viele Heiden hatten sich Ende der 60er Jahren zu Christus bekehrt, dass es wohl fast keine Gemeinde außerhalb von Palästina gab, die rein jüdisch wäre, sodass es möglich ist, dass diese Gemeinde auch eine gemischte Gemeinde war. Der Inhalt muss nicht voraussetzen, dass die Schreiber wirklich nur Juden waren. Aber dieses scheint klar zu sein, sie sprechen Griechisch. Wenn sie Juden waren, könnten sie Hebräisch gesprochen haben Und warum schreibt dann der Schreiber selbst nicht in Hebräisch? Er schreibt nicht nur Griechisch, sondern schreibt das beste Griechisch, das uns im Neuen Testament begegnet. Also die Leser scheinen doch griechischsprachig gewesen zu sein. Und da er eine so enge Verbindung mit ihnen hat, ist das durchaus vorauszusetzen. Er als griechischsprachiger. Die Empfänger des Briefes scheinen eine einheitliche Gemeinde zu sein, also nicht verschiedene Gemeinden. Wenn verschiedene Gemeinden, dann hatten sie aber gemeinsame Probleme. Das könnte der Fall gewesen sein in Rom, könnte auch in Alexandrien der Fall gewesen sein, ob in Ephesus, weiß ich nicht. Aber sie sind ein Kreis mit ähnlichen Problemen, denn der Schreiber nennt einige Probleme beim Namen. Und diese Probleme scheinen durchweg die Probleme dieser Gemeinde, dieser Christen gewesen zu sein. Die Empfänger des Briefes sind bereits einige Zeit gläubig. Natürlich dürfen sich jederzeit Menschen bekehren und zur Gemeinde stoßen. Diese werden jetzt nicht besonders berücksichtigt, die Gemeinde als Ganze aber besteht schon seit einiger Zeit. Nur, und hier haben wir ein Phänomen, das wir heute auch sehr oft haben, sie sind Christen, die kaum gewachsen sind. Kennen Sie das auch? Gemeinden, wo fast die ganze Gemeinde nie richtig vorwärts gekommen ist. Aktiv, ja. Es sind Zeichen echter Wiedergeburt, echten Lebens, echter Liebe da. Aber irgendwie stagniert doch das Wachstum dieser Christen. Sie sind nicht reif geworden und sind somit anfällig für falsche Lehre. Bedenken wir, wenn wir nicht wachsen, sind wir in Gefahr, auf falsche Lehre einzugehen. Wir sind zu schwach zu bestehen. Wir können nicht unterscheiden. Es gehört zum Reifsein, dass man unterscheidet zwischen falsch und wahr, zwischen gut und böse. Sie waren echte Christen. Davon ist der Schreiber überzeugt. Das sagt er in Kapitel 6. Sie haben Zeichen von Liebestätigkeit gezeigt, aber sie sind nicht stark vorangekommen. Das Schlimmste ist, dass ihr Vertrauen zu Jesus Christus abnimmt. Das ist etwas Furchtbares, etwas sehr Trauriges, wenn das Vertrauen in Jesus Christus nachlässt. Entweder durch Druck oder durch andere Faktoren. Aber bedenken wir gleich am Anfang unserer Betrachtungen, wenn unser Vertrauen in Jesus Christus abnimmt, dann ist immer etwas anderes da. Wenn mein Auge von Jesus Christus weggeht, in Kapitel 12, sagt er ja in Kapitel 2, seht auf Jesus. Aber wenn das Auge nicht mehr auf Jesus im Vertrauen sieht, dann ist das Auge nicht notwendigerweise blind. Es sieht dann etwas anderes. Unser Herz glaubt immer, auch wenn es im Unglauben begriffen ist. Wir glauben immer etwas. Unser Auge sieht immer etwas. Und wenn es nicht ins Jenseits durchdringt zu Jesus Christus, dann bleibt es wahrscheinlich beim Diesseitigen, beim Vordergründigen haften. Und in diesen Tagen wollen wir uns immer wieder die Frage stellen, wo schaue ich hin? Was fesselt mich? Womit bin ich beschäftigt in meinen Gedanken? Wenn Sie ganz alleine spazieren gehen, wenn Sie spontan anfangen zu sprechen oder zu murmeln, wo sind unsere Gedanken? Wo bleibt mein Denken stehen? Was fasziniert mich? Was begeistert mich oder was nimmt mich in den Bann? Ist das etwas Geschaffenes oder ist es der Schöpfer? Römer 1 kommt da ins Spiel. Das Vertrauen zu Jesus Christus scheint abzunehmen. Und die ersten Empfänger schielen wonach? Es scheint der Fall hier zu sein, dass sie sich nicht mit persönlichem Wohlergehen beschäftigen. Das heißt, es ist nicht so wie oft bei heutigen Christen, dass ihr Leben sich dreht um Geld verdienen und einrichten und Urlaub machen und so weiter. Das ist hier offensichtlich nicht der Fall. Sie sind bereit, ihre Güter zu verlieren, stehlen zu lassen. Sie sind bereit zu geben. Sie bleiben nicht hängen an Irdischem. Das ist nicht der Fall. Ja, wo bleiben denn die Augen stehen? Ob sie Hebräer waren, das heißt Juden, oder nicht, sie scheinen eine Faszination bekommen zu haben für den alten jüdischen Gottesdienst. Und seit jener Zeit hat es immer in jeder Generation bis in die heutige Zeit auch Nichtjuden gegeben, die fasziniert gewesen sind von einem Gottesdienst, der in etwa so aussah wie der jüdische Gottesdienst. Priester in schönen Gewändern, Weihrauch, Kerzen, ein Tempel, ein schönes Gebäude also, das Äußere, der Glanz eines sichtbaren Gottesdienstes. Heute kennen wir eine zweifache Gefahr, wenn man nicht wirklich im Geiste Jesus Christus dient, immer noch aber religiös sein will oder Christ sein will. In beiden Fällen ist die Gefahr dann fleischliches Christentum. Auf der einen Seite ist es die Faszination mit einem liturgischen Gottesdienst. Eben wie jetzt bei diesen Lesern, diesen ersten Empfängern. Die Juden hatten ja ihren irdischen Gottesdienst. Und Gott selbst hatte das so eingerichtet. Das war ein sichtbarer Gottesdienst. Da waren echte Priester mit bestimmt vorgeschriebenen Gewändern, Weihrauch, Kerzen bzw. Lampen und so weiter. Das war vorgeschrieben. Ein schönes Haus. Das war einmal so. Um hinzuweisen auf das Geistige. Sichtbare Gegenstände, die hinweisen sollten auf unsichtbare Wahrheiten. Aber als diese Unsichtbarkeit sichtbar wurde in Jesus Christus, als Gott selbst Fleisch wurde, dann hörte das auf. Dann hat man mit Jesus zu tun. Wir haben ihn gefasst, sagt Johannes. Wir haben ihn betastet. Wir haben ihn gehört mit unseren Augen. Wir haben ihn gesehen. Hier war jetzt der Tempel Gottes. Er selbst sagte, ich bin der Tempel. Hier war jetzt der wahre Gottesdienst. Und so kann Jesus der samaritanischen Frau sagen, die Zeit kommt und ist schon jetzt, wo die wahren Anbeter Gott im Geist anbeten. Das beginnt bei Jesus. Und wenn Jesus gen Himmel fährt, dann ist der Gottesdienst ganz geistlich. Wir sprechen, aber wir sehen niemanden. Wir haben eben gebetet. Aber den, zu dem wir gesprochen haben, den sehen wir nicht. Petrus sagt es, wir lieben ihn, aber wir sehen ihn nicht. Und wir spüren auch wenig. Und das ist die zweite Gefahr auf der anderen Seite. Wir haben viele Christen, die verlassen den Boden wirklich geistiger Anbetung, biblischer Anbetung. Sie sind aber nicht fasziniert mit dem äußeren Glanz einer Religiosität oder eines irdischen Gottesdienstes, eines sichtbaren Gottesdienstes. Aber sie wollen dennoch etwas Greifbares. Und so gehen sie auf in dem Versuch, etwas zu erleben. Aber das ist auch fleischlich. Sie wollen Gott spüren, sie wollen ihn gehört haben, sogar gesehen haben. Mein Sohn schreibt von einem Evangelisten, der behauptet, in jeder Evangelisation eine Vision von Jesus zu haben. Das ist Irrlehre, natürlich. Jesus ist für uns nicht sichtbar. Aber es gibt Menschen, die wollen unbedingt Gott erleben. Entweder mit dem Auge, oder mit dem Ohr, oder mit den Sinnen, mit den anderen Sinnen. es, ich habe sogar von jemandem gehört, der behauptete, er wusste, wie der Heilige Geist gerochen hat. Welches Aroma er hatte. Das sind diese extremen Versuche, Gott erleben zu wollen. Auch fleischlich, das heißt leiblich, irdisch. Wir müssen erkennen und uns damit abfinden, dass unser Umgang mit Jesus Christus ein geistiger ist. Und da passt das deutsche Wort geistig. Das Geistliche im Neuen Testament ist geistig. Und deshalb haben wir eine Verkündigung bzw. eine Botschaft, die wirklich eine Wortbotschaft ist, die gehört wird und die in unserem Denken registriert wird. Es ist eine Sache des Verkündens, des Hörens, des Aufnehmens, des Überdenkens, des vernünftigen Handelns darauf. Und das ist für viele Christen heute zu trocken. Die wollen mehr haben. Aber gerade dieses Mehr bedeutet für den Schreiber des Hebräerbriefes ein Abweichen von Jesus Christus. Die Sache mit Jesus Christus ist nicht so. Es ist hier also eine Gefahr, wegzuschauen von Jesus Christus und auf etwas zu schauen, das man mit dem Leib irgendwie erleben könnte. So, das ist eine längere Einleitung gewesen. Kommen wir jetzt zu der Einteilung des Briefes. Ich gebe Ihnen einen kurzen Überblick über den Brief als solchen, damit Sie schon einmal im Bilde sind. Es ist nicht leicht, obwohl nicht allzu schwer wiederum, ein Thema zu finden für diesen Brief. Schwer ist es nicht, weil sehr vieles in diesem Brief klar macht, worum es geht. Andererseits ist es schwer, weil mehrere Gedanken nebeneinander da liegen und es ist schwer zu wissen, welcher ist der dominierende, der Dachgedanke gleichsam, der Hauptgedanke. Ein Gedanke, der sehr stark in diesem Brief immer wiederkehrt, ist der Gedanke des hohen Priestertums. Jesus Christus ist ein hoher Priester. Und in der Tat, dieser Gedanke beschäftigt den Schreiber für den größten Teil dieses Briefes. Aber er ist wohl nicht der Hauptgedanke. Den Hauptgedanken, glaube ich, finden wir fast am Ende des Briefes. Ich glaube, es dürfte Vers 22 sein, in Kapitel 13, dort in der Gegend. Da gebraucht der Schreiber das Wort aufrufen. Übrigens, als ich darf dies vielleicht gleich einflechten zu Anfang. Ich werde zum größten Teil eine neue Fassung des Briefes, eine neue deutsche Fassung des Briefes gebrauchen, eine eigene. Ich habe den Text versucht neu zu erfassen in deutscher Sprache. Und das bringt es mit sich, dass einige Ausdrücke etwas anders sein als die, mit denen Sie vielleicht vom Luther-Text her vertraut sind oder vielleicht sogar von der Elberfelder Bibel. Obwohl die Elberfelder Bibel etwas genauer sein dürfte als die Luther-Übersetzung. Beide haben ihre Vorteile. Menge ist auch sehr gut. Schlachter ist vielleicht noch eine sehr gute, die dazwischen steht. Eine sehr gute, brauchbare Bibel. Aber ich habe nun wieder den Text neu gefasst. Aber zu diesem Wort aufrufen. Wir haben einige Wörter, die im Deutschen beibehalten worden sind, die immer noch Schwierigkeiten bereiten. Wir haben ja sehr viele moderne Übersetzungen, das heißt Übersetzungen, die heutiges Deutsch versuchen zu gebrauchen. Aber immer noch haben wir einige Wörter, die scheinbar auch von diesen nicht fahren gelassen werden. Alte Wörter, die nicht mehr brauchbar sind. Und dazu gehört das Wort ermahnen. Es gibt gewisse Wörter in der deutschen Sprache, die werden anders gebraucht, sobald wir vom Alltag in den Sonntag kommen. Oder vom von der Straße des Geschäftslebens und des alltäglichen Arbeits in die Gemeinde. Da plötzlich denken wir anders bei gewissen Wörtern. Und das Wort ermahnen gehört zu diesen Wörtern. Wenn Sie in die Gemeinde kommen oder in die Kirche gehen und das Wort ermahnen hören und Sie sind schon länger Christ, dann werden Sie anders denken, als wenn Sie auf die Straße gehen oder auf die Arbeit gehen und dort das Wort ermahnen hören. Vielleicht auch nicht. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich fast garantieren, dass Sie bei der Verkündigung des Wortes Gottes falsch hören. Denn das griechische Wort, das mit ermahnen übersetzt wird, bedeutet heute nicht mehr das. Es bedeutet aufrufen. Und das ist das Wort, das wir zweimal haben in diesem Vers. Ich rufe euch auf, meinen Aufruf zu beachten, den ich in einem kurzen Schreiben an euch geschickt habe. So etwa dieser Vers. Ich rufe euch auf. Manchmal bedeutet das Wort trösten, wie in 1. Thessalonicher 4, Vers 18, nachdem Paulus von der Entrückung gesprochen habe, so tröstet einander mit diesen Worten. Aber auch dort könnte es auch aufrufen bedeuten. Oder in Römer Kapitel 12 haben wir das Wort wieder. Ich ermahne euch, heißt es in der Luther-Übersetzung, ich rufe euch auf. Das klingt besser und ist verständlicher. Also, dieser Brief nach eigener Darstellung des Schreibers ist ein Aufruf. Ein Aufruf an träge gewordene Christen. Ein Aufruf, Gott treu zu bleiben. Und das könnte ungefähr das Thema des Briefes sein. Ein Aufruf, Gott treu zu sein oder zu bleiben. Der Brief kann aufgeteilt werden in zwei durchaus nicht gleich große Teile. Der erste Teil ist bei weitem der größere Teil und umfasst die Kapitel 1 bis 11. Oder man könnte sagen 12 Vers 1. Denn 12 Vers 1 schaut noch zurück, nicht nur nach vorn. Also die ersten 11 Kapitel sind der erste Teil. Und in diesen Kapiteln begründet der Schreiber seinen Aufruf. Er sagt, warum man Gott treu bleiben sollte. Hier kommt die Argumentation. Hier kommt seine Beweisführung, warum man Gott treu bleiben soll. Sehen Sie, man muss hier denken bei diesem Brief. Wenn Gründe angegeben werden, dann muss man denken. Das gehört zum Denken, dass man Gründe angibt. Warum, warum, warum? Das fragen schon kleine Kinder, denn sie fangen an zu denken. Leider hört das Warum-Fragen später oft auf, weil wir aufhören zu denken, nicht wahr? Wir haben uns daran gewöhnt, einfach anzunehmen oder überhaupt nicht uns mit gedanklich zu beschäftigen. Aber in den ersten 11 Kapiteln sagt der Schreiber uns, warum wir Gott treu bleiben sollten. In den Kapiteln 12 und 13, das heißt im größeren Teil dieser Kapitel, denn der Schluss befindet sich in den letzten Versen 18 bis 25, also 12,1 bis 13,17, 13, Vers 17, dort haben wir praktische Hilfen. Der Schreiber sagt nicht nur, warum man Gott treu bleiben soll. Er ruft nicht nur dazu auf, sondern er gibt uns ganz praktische Hilfen zum Schluss, wie das geschehen kann, wie man Gott treu bleiben kann. Das ist ermutigend, das ist tröstlich. Nun nehmen wir die ersten 11 Kapitel und teilen diese auf. Und ähnlich wie der ganze Brief ist dieser Teil aufzuteilen in einen großen Teil, einen ersten großen Teil und dann wiederum in einen kleinen Teil. Denn die ersten 10 Kapitel sind in diesem Fall ein Teil für sich. Die ersten 10 Kapitel sagen uns, warum wir Gott treu bleiben sollten und gibt die Antwort, weil Jesus so groß ist, durch den Gott gesprochen hat. Das heißt, wegen dessen, durch den Gott gesprochen hat, sollen wir Gott treu bleiben. Warum sollen wir Gott treu bleiben? Er hat gesprochen, und zwar durch einen ganz besonderen, und weil der so groß ist, deshalb sollten wir Gott treu bleiben. Also, von der Größe unseres Herrn Jesus Christus ist in den ersten 10 Kapiteln gesprochen, und deshalb sollten wir Gott treu bleiben. Und in Kapitel 11, übrigens vielleicht das bekannteste Kapitel dieses Briefes, nicht wahr? Was wäre Kapitel 11 der Grund, weshalb wir Gott treu bleiben sollen? Weiß jemand das? Was haben wir in Kapitel 11? Zeugen. Und wo, in welcher Zeit leben sie? Im Alten Testament, Zeit zur Zeit des Alten Bundes. Das ist noch vor Jesus, ja? Obwohl Jesus als Gott in dieser Zeit da war und auf ihn hingewiesen wurde. Aber hier haben wir einen anderen Grund, weshalb wir Gott treu bleiben sollen. Wegen alttestamentlicher Beispiele der Treue, der Glaubenstreue. Das ist gleichsam noch ein Nachschub, eine weitere Hilfe, eine weitere Motivation. Wenn wir jetzt zu diesen ersten 10 Kapiteln zurückkommen, wie teilen wir die auf? Den ersten großen Teil des Hebräerbriefes jetzt, in welchem gesagt wird, warum wir Gott treu bleiben sollen, weil Jesus, durch den Gott gesprochen hat, so groß ist. Lassen Sie mich jetzt einen kurzen Überblick geben über diese ersten 10 Kapitel. Wir sollten Gott treu bleiben, wegen dessen, durch den er gesprochen hat, das heißt, weil Jesus so groß ist. Erstens, wie ist Jesus groß? Er ist Sohn Gottes. Mit diesem beschäftigt sich der Schreiber von dem ersten Vers an gleich bis zu Kapitel 2, Vers 17. Bis zu Kapitel 2, Vers 17 geht es um die Gottessohnschaft Jesu. Und jetzt muss ich vielleicht gleich, oder darf ich vielleicht gleich sagen, was es um die Sohnschaft ist. Wir haben es hier mit hebräischem Denken zu tun. Ob die Leser Hebräer sind oder nicht, ob der Schreiber Hebräer ist oder nicht, es ist hebräisches Gedankengut und hebräische Denkweise und Schreibweise, die wir hier haben, trotz des guten Griechisch. Und wenn hier das Wort Sohn gebraucht wird, dann in einem etwas anderen Sinne als wir oder auch vielleicht sogar Griechen gewohnt waren, das Wort zu gebrauchen. Wenn ich sage, ich habe einen Sohn, dann denken wir normalerweise, wenn von Sohn gesprochen wird, dass dieser natürlich von mir abstammt, aber auch mir unterstellt ist. Trotz des neuen Denkens, dass jeder gleich wert ist und so weiter und die Jugend sich oft erhebt und so weiter, oder Eltern das vollkommen ignorieren, dass sie Verantwortung haben für Kinder, trotz dessen bleibt das im Denken, dass ein Sohn unter einem Vater ist. Bei den Hebräern ist das nicht so. Das heißt nicht, dass im hebräischen Denken der Sohn nicht unter dem Vater ist. Das ist sehr klar vom Gesetz her. Der Vater ist verantwortlich und der Sohn ist verantwortlich dem Vater gegenüber. Aber das Wort Sohn ist nicht das, die Vokabel, die das zum Ausdruck bringt, wie im Deutschen. Das Wort Sohn bringt etwas anderes zum Ausdruck. Im Ezechiel, im Propheten Hesekiel, wie wir das normalerweise nennen, sagen, kommt ein Ausdruck vor, mehrere Male im Brief, in diesem Propheten, ein Ausdruck, den Gott gebraucht. Gott sagt zu Hesekiel, oder zu Ezechiel genau, du Menschensohn. Ist Ihnen das bekannt, die Sie diesen Propheten gelesen haben? Sie erinnern sich, dass in diesem Kapitel, in diesem Propheten immer wieder der Ausdruck kommt, du Menschensohn oder du Menschenkind. Was will Gott damit sagen? Er will Hesekiel daran erinnern, dass er selbst nur Mensch ist. Die Botschaft selbst kommt von Gott und erinnert Ezekiel daran, dass er nur ein Mensch ist und Gott wird handeln. Er darf sich auch nicht überheben. Und wie tut er das? Wie erinnert er Ezekiel daran, dass er nur ein Mensch ist? Dein Vater war nur ein Mensch. Du bist, was dein Vater war. Und das ist der Begriff des Sohns, der Sohnschaft. Ein Sohn ist, was der Vater ist. Es ist ein Seinsausdruck, nicht ein Rangausdruck in erster Linie. Verstehen wir? Sohn im hebräischen Denken ist eine Seinaussage. Was ist man? Man ist, was der Vater war oder ist. Und wenn wir jetzt hören, dass Jesus Sohn Gottes ist, dann müssen wir hier so denken, wie man damals dachte, als Jesus auf der Erde war. Wenn Jesus sagte, Gott ist mein Vater, was haben die Juden gedacht? Und warum war es Gotteslästerung?
Weil er nicht Gott sein konnte.
Wie bitte?
Weil er nicht Gott sein konnte.
Ja, jetzt ist ein bisschen zu schnell wieder. Ja. Wie bitte? Wie bitte? Und das konnten sie sich nicht als Gott vorstellen. Ja. Es war Gotteslästerung, weil er mit dieser Aussage sich zu Gott gemacht hatte. Oder weil er damit, sie konnten sich nicht vorstellen, dass er Gott sein konnte als Mensch. Und deshalb haben sie es als Gotteslästerung hingestellt. Das heißt, wenn Jesus sagt, ich bin Sohn von Gott, der mein Vater ist, dann haben sie gehört, er sagt, ich bin Gott. Und das war zu viel für sie. Und das ist aber, was der Hebräerschreiber sagt. Wenn er sagt, Sohn Gottes, das wird uns in Kapitel 3, glaube ich, ist es, 2 oder 3 wieder begegnen. Dort soll das dann klar werden, wie der Schreiber argumentiert. Aber zunächst diese Klarstellung. Der zweite Teil beginnt wieder mit Kapitel 2, Vers 17, oder beginnt mit Kapitel 2, Vers 17. Und das ist ein längerer Teil, der geht bis in Kapitel 8 hinein, Vers 5, 2 Vers 17, bis Kapitel 8, Vers 6, bis Kapitel 8, Vers 6. Es ist ein Phänomen oder etwas Besonderes des Hebräerbriefes, dass er nicht nur dass er seine Gedanken nicht klar aufteilt, zuerst einen Gedanken bespricht und dann ihn lässt und dann einen zweiten Gedanken aufgreift und diesen bespricht und dann lässt. Sondern wenn er einen Gedanken aufgreift, dann hält er ihn fest in den weiteren Teilen, ähnlich wie Johannes das im ersten Johannesbrief tut. Das heißt, wenn der erste Teil, 1 Vers 1 bis 2 Vers 17, sagte, Jesus ist groß, weil er Sohn Gottes ist, dann ist dieses Thema nicht mit 2 Vers 17 abgeschlossen, sondern wird weiter übernommen und ein neues Thema wird aufgegriffen mit diesem zusammen. Und das neue Thema ist, Jesus Christus ist hoher Priester, aber als Sohn Gottes. Er addiert also. Jesus Christus ist Sohn Gottes, er spricht weiter von ihm als Sohn Gottes, aber sagt jetzt, als Sohn Gottes ist er hoher Priester. Das geht bis Kapitel 8, Vers 6. In Kapitel 3, Entschuldigung, im dritten Teil kommt ein dritter Gedanke hinzu und die ersten zwei werden immer noch beibehalten. Im dritten Teil, also ab Kapitel 8, Vers 6, und das geht bis zum Ende von Kapitel 9, also Kapitel 8 und 9 gleichsam. Da geht es darum, dass Jesus Christus als Sohn Gottes und als Hohepriester Mittler, das ist der neue Gedanke, Mittler eines neuen Bundes ist. Mittler eines neuen Bundes. Aber als Sohn Gottes, als Hohepriester. In Kapitel 10, in den ersten 18 Versen, haben wir die letzte Aussage über die Größe Jesu. Jesus ist das genügende Opfer Der Hohepriester opfert sich selbst. Das ist das Opfer des neuen Bundes. Jesus Christus ist das genügende Opfer. Was ist Jesus? Warum ist er groß? Er ist Sohn Gottes, er ist Hohepriester, er ist Mittler eines neuen Bundes, er ist das genügende Opfer. Durch diese Person hat Gott gesprochen und deshalb sollte man Gott treu bleiben. Das sind die Gründe. Und was ist mit dem Rest von Kapitel 10? Denn es geht bis zum Ende. Nun, da haben wir schon praktische oder entsprechende Aufforderungen, Aufrufe, ganz praktische Aufrufe zur Treue, 19 bis 39. Das hat uns also zum Ende dieses ersten Teiles gebracht. Und ich glaube, das genügt für heute. Das war also die Einleitung von außen und von innen in diesen Brief. Heute Abend, Paul wird heute Abend nicht da sein, er muss woanders sein. Und so übernehme ich auch den heutigen Abend. Heute Abend wollen wir den Brief beginnen zu besprechen mit Vers 1 in Kapitel 1. Jetzt wollen wir zum Schluss beten und ein Lied zusammen singen, wie das üblich ist. Wir beten zusammen. O Herr, wir danken dir, dass du so groß bist. Du bist Gott, du bist unser hoher Priester, du bist unser Opfer geworden. Wir danken dir, Herr, dass wir an dir so viel haben und in dir einen so großen Vertreter. Ich bitte dich, Herr, dass wir in diesen Tagen neu bewegt werden, zu dir zu halten und uns mit dir mehr zu beschäftigen. Ich bitte dich, Herr, hilf uns, uns in die Zeit zu versetzen, wo vielleicht eine andere Sprache gesprochen wurde, andere Bilder gebraucht wurden. Aber lass es, Herr, praktisch werden für unsere Zeit und lass uns, Herr, wirklich durch dein Wort erbaut und motiviert werden, mit dir zu halten in einer Zeit und Umwelt, die immer mehr von dir abweicht. Amen.